Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Herzlich willkommen bei Waldorf-Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Im heutigen zweiten Teil unseres Gesprächs mit Professor Michael Zech von der Alanus-Hochschule tauchen wir noch tiefer in die Themen rund um den Geschichtsunterricht an Waldorfschule ein. Mein Name ist Jean-Pierre Aguiar-Dragnona und ich freue mich, euch zu begrüßen. Im ersten Teil unseres Gesprächs haben wir bereits die Bedeutung einer kritischen Auseinandersetzung mit eurozentrischen Perspektiven beleuchtet. Außerdem haben wir über die Chancen gesprochen, die postkoloniale Ansätze für den Geschichtsunterricht bieten. Heute gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns, wie kann die Waldorfpädagogik auf diese Weise noch stärker auf die globalen Herausforderungen reagieren? Michael, was sagen denn Eltern und SchülerInnen zu den Reformen? Gibt es bestimmte Rückmeldungen oder Anekdoten, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Naja, es gibt ja, wie du wahrscheinlich auch weißt, Studien von Absolventen, also Waldorf-Absolventen. Und da ist neben dem, was mir sozusagen im Leben begegnet, reichhaltig an Rückmeldungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler, etwas systematisch zu sehen. Und da gibt es natürlich im Grunde mehrere Felder, die als Defizit erlebt werden. Unter anderem, dass zu wenig Wirtschaftswissenschaften vermittelt werden, dass zu wenig Politikunterricht ist, also sozialkundlicher Unterricht ist, und also gibt es einige Felder. Unterschiedlich bewertet, weil auch in unterschiedlicher Qualität von Schule zu Schule ist die Naturwissenschaft. Interessant ist, die Geschichte wird nicht negativ bewertet.
Okay.
Und interessant ist für mich als also über 40 Jahre Oberstufenlehrer, dass die Schülerinnen und Schüler aus der Klassenlehrerzeit in der Regel an Geschichte interessiert in die Oberstufe kommen. Und ich nie Schwierigkeiten hatte, Defizite, die es dort in der Klassenlehrerzeit vielleicht gegeben hat oder Einseitigkeiten oder so, im Grunde aufzugreifen, umzuformen, zu integrieren. Mhm. Also wir haben nicht, man darf nicht sagen, da gibt es im Grunde Leute, die glauben an das, was Rudolf Steiner gesagt hat, geben das in den Unterricht und die Schüler werden brainwashed dann im Grunde indoktriniert. Nein, das ist definitiv nicht so. Wir haben also in der Oberstufe die gute Situation, dass Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht kommen und an Kultur, an Begegnung und an historischer Dimension interessiert sind und positiv in diesen Unterricht gehen. Das ist übrigens ein echter Unterschied zu den Statistiken der Regelschule, wo Chemie und Geschichte abwechselnd ja die Schlusslaterne in der Beliebtheit der Fächer sind. Da kann man sagen, in der Waldorfschule ist das definitiv anders.
Okay.
Also das Interesse an vielfältiger Kultur ist da und wird auch, das ist jetzt ziemlich interessant, von Schülerinnen und Schülern oft angemahnt, weil die in einer Selbstverständlichkeit heute in der Diversität leben, in der viele ältere Erwachsene nicht leben.
Mhm.
Und die aber ihre Haltung und Ansichten nicht nur in den Unterricht einbringen, sondern auch in diesem Unterricht doch auch ausgestalten können. Das ist das Positive, was zu sagen ist. Das Negative ist, dass es eine Herausforderung gibt momentan in der Rezeption der waldorfpädagogischen Grundlagen, also in dem, was an Gedanken von Steiner in die Waldorfpädagogik eingibt. Und diese Frage ist eine Rezeptionsfrage. Die ist ganz grundlegender Art und die ist eigentlich, solange es diese anthroposophische Kultur gibt, auch schon vorhanden. Nämlich es gibt die einen, die Steiner als einen Eingeweihten sehen, der Weltgeheimnisse und Tiefendimensionen offenbart hat,
ja,
in einer Weise, die man in der Regel überhaupt selbst nicht mitvollziehen kann, aber dem ein positives Vorverständnis entgegengebracht wird, was einen fließenden Übergang auch in Gläubigkeit haben kann. Und die meinen, dass das, was dieser bedeutende, geniale Mensch geäußert hat, ist im Grunde auch für heutige Lebensfragen und Konzepte leitend. Und dann gibt es die anderen, die sich darauf beziehen, dass Steiner diese Haltung selbst immer wieder eingangs seiner Schriften explizit kritisiert hat und sagen, nein, es ist so, wenn du das rezeptionsästhetisch heute betrachtest, wenn ich einen philosophischen Text, einen gedanklichen Text lese, werde ich zum Mitautor, zur Mitautorin dieses Textes, weil das, was ich lese oder höre, sich im Horizont meines Bewusstseins realisiert und ausgestaltet. Und insofern bin ich in das Verständnis mit verwoben. Dann kann ich sagen, ich lese etwas von Steiner, das ist anregend. Ich selbst setze mich aber denkend und kritisch dazu in Bezug. Und im Sinn dieser Co-Autorenschaft habe ich dann die Sache individuell zu verantworten. Also ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, das hat aber Steiner gesagt, sondern ich muss es sagen. Und klar, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Richtungen, die einen, die also exegetisch-dogmatisch im Grunde Anthroposophie verstehen, und diejenigen, die das als einen Denkanstoß verstehen, dem man aber kritisch unter Umständen dekonstruierend gegenüberstehen muss, die ist anhaltend und die ist ein Hintergrund in der Auseinandersetzung auch um Kultur.
Definitiv. Ich glaube, man kann an dieser Stelle schon sehen, wie intensiv du dich dafür einsetzt, dass postkoloniale Perspektiven im Geschichtsunterricht stärker berücksichtigt werden. Hast du da konkrete Methoden zur Einbindung von globalen und multiperspektivischen Inhalten im Schulunterricht? Also wenn du jetzt, sagen wir mal so, 4 bis 5 praktische Tipps geben kannst, wie postkoloniale Perspektiven verständlich und relevant für SchülerInnen gemacht werden können.
Antworte ich gern, sag aber voraus noch etwas zu postkolonial. Ich finde, dass heute einige Begriffe, die nützliche Debatten eröffnet haben, ein bisschen toxisch werden. Das heißt, dass es im Grunde ein Begriff ist, mit dem sehr strikte Forderungen von Sprechweisen, von Denkweisen oder jetzt kürzlich die ganze Kolonialdebatte, dekolonial, postkolonialdebatte um Israel rum. Und dann werden diese Begriffe im Grunde politische Kampfbegriffe. Und das möchte ich deswegen sagen, weil ich die schulische Situation erstens für etwas anders gelagert halte und außerdem, ich glaube, unser Hauptanliegen, wenn wir sagen, das Individuum ist bedeutet, das Hauptanliegen muss sein, sozusagen die Welt nicht unzulässig zu vereinfachen und auf einfache Begriffe zuzuschneiden. Ich wollte das vorausschicken. Und jetzt zu dem, was ich meine, dass wie man die kolonialen Prägungen, die im Halb- und Unbewussten auch in uns sitzen, nicht nur im Bewussten, wie wir die überwinden. Das ist erstens, mit der Kulturgeschichte haben wir einen super Ansatz. Schau, wenn ich in der 10. Klasse nochmal die Kultur von den Anfängen her aufgreife und wir debattieren heute und sehen, wie hat Sesshaftwerdung auf der ganzen Welt in wunderschöner Diversität stattgefunden. Na, das ist ja sozusagen ein Grundvorgang, der Übergang zum bäuerlichen Leben und was dann mit dem Bewusstsein geschieht und welche Veränderungen Mensch, Natur dann auftreten, könnte man jetzt alles beschreiben. Dann hast du im Grunde etwas, das betrifft nicht eine kulturelle Gruppe, sondern da ist die Vielfalt dessen, was auf der Erde geschieht, im Grunde heute zunehmend zugänglich. Und man kann diese Vorgänge in ihren Grundsätzen, aber eben auch in ihren Unterschieden dann studieren. Das halte ich für außerordentlich wertvoll und ist ein Alleinstellungsmerkmal momentan der Waldorfschule, dass diese Kulturgeschichte überhaupt in der Oberstufe auftaucht. Mhm. Denn auf dieser Grundlage diskutieren meine Schülerinnen und Schüler oder die Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen dann überwiegend eigentlich auch sehr kritisch Phänomene des Anthropozän. Das heißt also, darunter versteht man ja, dass heute die menschlichen Handlungen auf die Natur und unsere Lebensbedingungen stärker wirken, wie die natürliche Grundlage auf den Menschen gewirkt hat. Ne? Hm. Also dazu ist es aber gekommen, diese Bedeutungszunahme des Menschen und menschlichen Handelns in dieser Biosphäre hat eine Geschichte. Und das ist im Grunde eine Geschichte, die ist divers und gleichzeitig sie ist, weil wir in einer Biosphäre leben, heute zwangsläufig eine Frage in menschheitlicher Dimension. Ne? Mhm. Das ist also ganz konkret etwas, warum ich sehr darum kämpfe, dass diese Ansätze nicht verschwinden. Es ist eine gewisse Tendenz wegen der Prüfungsanforderungen der Zentralprüfung im Grunde eine völlige Überdimensionierung der jüngeren Geschichte da vorzunehmen, also die Geschichte, die Politikgeschichte der letzten 300 Jahre im Grunde zu einem dauernden Hauptgegenstand zu machen. Das soll nicht verschwinden, aber ich glaube, gerade diese kulturgeschichtliche Perspektive ist für heutiges modernes Bewusstsein eine sehr, sehr wesentliche Grundlage. Und der zweite ist, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, wir können die Waldorfbewegung in ihrer Internationalität nutzen, wenn wir uns gegenseitig einladen, Beiträge zu leisten, die in den verschiedenen Schulen zur Kenntnis genommen werden. Das heißt, also, mach ein konkretes Beispiel, schreibe gerade ein Schülerarbeitsbuch für die 8. Klasse. Also, die Holländer, die in einer unglaublich bewundernswerten Weise sich aus diesem spanischen Imperium emanzipieren und dann ein frühen Wohlstand auf Handel aufbauen, ohne große Bodenschätze, ohne riesige Landressourcen, im Grunde zeitweilig zum reichsten, wohlhabendsten, prosperierendsten Land Europas werden, die Vereinigten Niederlande. Basierend auf den Erfolgen vor allem der Ostindien-Kompanie, eine erste Volksaktiengesellschaft, die im Grunde Handel, Fernhandel auf den Spuren der Portugiesen bis nach Indonesien und so weiter treiben und dort diese Gewürze erhandeln. So, und jetzt wird das auch lange als eine große, wunderbare Erfolgsgeschichte erzählt und hat natürlich die andere Seite, nämlich dass dort ganze Inselbevölkerungen unterdrückt, teilweise massakriert wurden, in ein Monopolhandel eingebunden wurden, bis die Nächsten kamen, die das auch wollten aus Europa und so weiter. Das heißt also im Grunde eine Geschichte, die eine Schattenseite hat, die bis in Sklaverei und Gewaltanwendung und so weiter, kolonialer Art eben führten. So, und jetzt kann ich das heute nicht nur einseitig und heroisierend, sondern auch kritisch aus unserer Perspektive hier in Europa schildern. Aber spannend ist doch, wie erzählt eigentlich meine indonesische Kollegin und oder mein Kollege den Schülern dort die Sache?
Ja, genau.
Ich kann nicht die damaligen Indigenen befragen, das ist vorbei. Aber ich kann fragen, wer heute in dieser Gegend lebt und sich identifiziert mit diesem geografischen Raum, wie erzählt ihr diese Geschichten?
Ja.
Und das sehe ich ganz konkret als eine schöne Möglichkeit, in dieses Schülerarbeitsbuch diese beiden Darstellungen nebeneinander zu stellen, ohne sie zu hierarchisieren und einfach mit unter der Überschrift, wie erzählst du es deinen Schülern?
Mhm. Ja, spannend.
Und schon wachsen Schüler ohne wahnsinnigen theoretischen Überbau in ein multiperspektivisches Bewusstsein rein. Aha, Geschichte ist nicht einfach so war's, sondern so wurde es gesehen. So wird's erzählt. Ja? Und schon habe ich ein moderneres Narrativitätsverständnis.
Ja, spannend. Ein spannender Aspekt deines Ansatzes ist die Förderung von Multiperspektivität im Unterricht.
Eindeutig.
Hast du Beispiele dafür, wie dieser Ansatz konkret im Klassenzimmer umgesetzt wird?
Also ein Beispiel habe ich jetzt gerade genannt.
Noch eins.
Die zweite Sache habe ich vorhin auch schon angedeutet. Wenn du zum Beispiel jetzt die Eroberung des nordamerikanischen Kontinents verfolgst, dann ist die Geschichtsdarstellung überwiegend eine Geschichte, die im Sinne des Go West, koloniale Besitznahme, im Grunde erzählt und sich meistens nicht mal die Mühe macht, diese europäische Haltung zu legitimieren in irgendeiner Weise.
Ja, nö, wollen sie nicht.
Und wenn man dann auf entsprechende Quellen stößt und sie heranzieht, sind ja heutige Schülerinnen und Schüler sofort in einer Multiperspektivität inkludiert. Warum? Weil, wenn es dann heißt, die Europäer haben ein christliches Recht, dieses Land zu nehmen, weil die nicht-zivilisierten Indigenen, die dort leben, damit nichts anfangen können. Insofern ist es berechtigt und man letztlich diese Menschen in Richtung einer Tierstufe definiert, um damit sie zum Objekt zu machen. Ne? Natur und natürliche Wesen wurden in der Aufklärungszeit zu Sache und zum Ding erklärt. Bacon ist da einer der zentralen Denker. Ne?
Ja.
Und so wurden im Grunde diese Menschen mehr oder weniger zum Inventar, zur Sache, zu einem Neutrum erklärt, zu einem Objekt erklärt. Und so, und wenn ich das jetzt quellenmäßig mit einschließe, dann habe ich zwar nicht die Stimmen der Indigenen von damals, die kann ich nicht haben, weil die keine Schriftkultur hatten und ihre Geschichte auf große Büffelleder zeichneten, als ein Mindmap mit vielen Grafiken, aber nicht mit einer europäischen chronologischen Struktur. Aber ich kann dieses europäische Handeln deutlich machen, welche ignorante Perspektive in diesem Fall da drin stand. Könnte ein ähnliches mit der Sklaverei und den Menschen, die aus Afrika deportiert wurden, machen. Ja?
Ja.
Und dann hebe ich etwas ins Bewusstsein. Jetzt kann ich ein zweites tun. Heutige Indigene, also die Nachkommen im Grunde dieser, die da zum Opfer wurden und deren Lebensgrundlagen zerstört wurden systematisch, zum Beispiel mit der Ausrottung des Büffels oder so. Diese Menschen bekommen zunehmend ein eigenständiges Kulturbewusstsein zurück. Sie artikulieren sich, sie haben Schulen und Hochschulen, übrigens auch einige Waldorfschulen, die sozusagen Waldorfpädagogik als ein Mittel benutzen, die indigenen Wurzeln ins Bewusstsein zu heben. Und die reflektieren als heutige Menschen das Schicksal ihrer Vorfahren. Und das ist eine weitere Stimme, die wesentlich ist. Nochmal, ich kann nur im Historischen, in der historischen Imagination damaligen Menschen, Opfern oder Tätern im Grunde Stimme geben. Das ist ein Akt historischer Imagination.
Mhm.
Das muss auf einer Grundlage der Triftigkeit geschehen. Triftig meint man in der Geschichte, was quellenmäßig und faktisch fassbar und belegt ist, nicht was geträumt und erfunden ist. Und dann braucht es etwas, das glaube ich, zur historischen Imagination, das ist die Empathie. Und Empathie ist schwierig, weil Empathie ist, ich benutze meine Seele als Instrument, mich in anderes hineinzuversetzen. Das kritische Bewusstsein darf dann nicht schlafen. Ich kann mich dem in Wirklichkeit immer nur annähern, aber indem ich meine eigenen Perspektiven hinterfrage oder zurücknehme und dem anderen Raum gebe, schaffe ich etwas wie einen achtungsvollen Umgang. Und das ist schon viel.
Das ist auf jeden Fall auch ganz viel. Du hast es angemerkt und es ist ja auch allgemein bekannt leider, dass es oft an Wissen über interkulturelle Perspektiven in der Berufsausbildung mangelt. Was sind denn die wichtigsten Schritte, um Lehrkräfte besser auf diese Herausforderungen vorzubereiten, damit sie in dieser globalen, vielfältigen Gesellschaft kompetent unterrichten können? Irgendwas muss gemacht werden.
Naja, es fängt an in der Universität. Also ich bin jetzt seit vielen Jahren Mitglied eines Arbeitskreises. Die inzwischen emeritierte Professorin Susanne Popp in der Universität Augsburg ins Leben gerufen hat. Ein Arbeitskreis für Geschichtsdidaktik mit der Dimension Globalgeschichte im Unterricht. Und es ist schon interessant, dass trotz großem Einsatz die Globalgeschichte nach wie vor bei der etablierten nationalgeschichtlich geprägten Geschichtswissenschaft nicht gern gesehen ist.
Mhm.
Und es ist nach wie vor ein Exotentrupp. Und die pragmatische Strategie, die Susanne Popp ins Leben gerufen hat, ist im Grunde, der Lehrplan ist halt der staatliche Lehrplan. Aber was wir machen können, ist diese Themen globalgeschichtlich perspektivieren und meint damit vor allem die Vernetzungen deutlich zu machen, die wechselseitigen Einflüsse von etwas auf etwas, die Übernahmen und Abgrenzung etc. Das ist sozusagen die Strategie. Und das wäre erstmal die allgemeine Studiengrundlage und das müsste für die Waldorf-Lehrerinnen und Lehrer ganz genauso gelten. Ja, das ist erstmal das allgemeine Akademische, was man da machen kann. Das zweite ist, behutsam den Wissenshorizont erweitern. Es gibt halt ein europäisches Inventar, wie die Welt sozusagen erfasst worden ist, beschrieben worden ist und so weiter. Und die Naivität, die auch in Wissenschaftskreisen immer noch da ist, ist, das wird alles genommen wie, aha, das ist erforscht, das ist belegt.
So war das Punkt.
Und die Vorannahmen, die da alle drinstecken, das ist eine gegenwärtige Periode und man wird viel gehasst dafür, weil man natürlich schön Etabliertes kompliziert macht und in Frage stellt. Aber das müssen wir tun, das müssen wir auch an der Waldorfschule tun, auch mit unserer etablierten Kulturgeschichte im Klassenlehrerbereich.
Ja, klar.
Es ist so, dass man die liebgewordenen Geschichten einfach verändern muss. Das ist notwendig und das beginnt in der Lehrerbildung und in der Lehrerfortbildung übrigens auch. Mhm. Und das finde ich sehr merkwürdig, weil das ist in Waldorfschulen genauso wie an staatlichen Schulen. Lehrerfortbildung, also wenn du das mit Industriebetrieben vergleichst, was dort an Fortbildungskultur ist, ist es merkwürdig, dass ausgerechnet Schule sich am liebsten klont und dupliziert und Fortbildungen absolut wenig besucht sind.
Mhm. Ja, aber ich glaube, viele denken, also ich brauche das nicht, ich weiß das alles. Ja, also ich glaube, das ist auf der einen Seite diese Haltung und auf der anderen Seite auch diese Haltung von wegen, ja, ich habe keine Zeit, aber come on, die Zeit musst du auch machen.
Eindeutig, ja, ja.
Michael, du bist ein starker Fürsprecher für die Reform des Geschichtsunterrichts. Was hat dich persönlich dazu bewegt, dich so intensiv mit der Frage nach Kulturhierarchien und der Modernisierung des Lehrplans zu befassen? Warum?
Eine Wurzel davon ist, in meiner Berufskarriere gab es einen bestimmten Moment, da wurde ich aufgefordert, die Waldorfschulbewegung oder die neu begründeten Waldorfschulen in Mittelosteuropa zu unterstützen. Und da bin ich aus meinem etablierten Lehrerdasein raus und bin plötzlich in Länder Mittelosteuropas bis nach Zentralasien gereist und habe festgestellt, dass eben alles, was etabliert ist an Formen, gar nicht die Waldorfpädagogik ausmacht. Dass ich also nicht nehmen kann, die hier etablierten Formen und Inhalte und sie einfach jetzt sozusagen exportieren und Leute zur Übernahme zu veranlassen, sondern dass man im Grunde vor Ort die kulturellen Bedingungen realisieren muss und Menschen darin bestärken, dass sie eine Idee einer Pädagogik der Individuation und der Begleitung von Entwicklungsaufgaben in ihren Zugehörigkeiten realisieren. Und da habe ich festgestellt, was ist eigentlich die Idee der Pädagogik, was ist das Essential sozusagen, und habe eine unglaubliche Freude einfach und eine Entdeckung in vielen Beziehungen und Freundschaften realisiert, wie bunt im Grunde dieser Background ist. Und ich habe mich daran auch stark verändert. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist mehr auch akademischer Natur, dass ich immer meinen Lehrerberuf an der Waldorfschule auch so verstanden habe, dass wir uns mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskursen eng in Beziehung setzen müssen und sich Pädagogik immer in ihrer Gegenwart und bezogen auf eine nächste Zukunft eigentlich zu begründen hat. Also wir können nicht ein etabliertes Nischenprodukt vertreten, was darin besteht und Erfolg hat, weil an Regelschulen es vielleicht noch schwieriger ist oder in anderer Weise schwierig ist. Und nebenbei manche, die in diese Nische gehen, auch einfach die Risikogesellschaft vermeiden und dann meinen, dass sie in Waldorfschulen kommen und viele Probleme nicht haben. Da kommt man auf ein interessantes Nebenbild noch. Wie ist das eigentlich mit der interkulturellen Zusammensetzung an Waldorfschulen? Das ist ziemlich interessant. Also in den Regelschulen haben wir die Situation, dass etwa 30% an Gymnasien heute einen Migrationshintergrund haben. 40%
0,6, oder?
40% an Realschulen und fast 60% inzwischen an Grund- und Hauptschulen. Also mehr, deutlich mehr als die Hälfte. Guck mal, und jetzt ist interessant, jetzt gibt es Waldorfschulen, da ist das ähnlich, und in Großstädten und auch besonderen Orten gibt es Waldorfschulen, die haben auch bis zu einem Drittel der Schüler mit Migrationshintergrund. Migrationshintergrund ist offen definiert, ne? Das ist ja die offizielle Definition, ist, ein Elternteil hat einen anderen Sprach- und Herkunftshintergrund. Mhm. So, und dann gibt es aber sehr viel mehr Waldorfschulen, die haben so gut wie keinen, ganz wenige, und wenn, dann eher aus westlichem und europäischem Ausland und nicht aus anderen Bereichen.
Genau. Ja.
Und das ist, wie ich feststelle, zum einen, weil es doch auch eine Ängstlichkeit bis Fremdenfeindlichkeit auch in Lehrerkollegien gibt, die immer ganz entsetzt sind, wenn man das auf den Punkt bringt. Ja. Und es gibt eine Elternschaft auch, die für die Waldorfschulen wählen, damit sie den Herausforderungen der Gegenwart entgehen. Also gibt es Waldorfschulen, die sich tatsächlich als Nische, als ein Reservat verstehen und das auch versuchen zu erhalten. Und das ist ein schwieriger Vorgang. Aber es gibt positive andere Fälle, und es gibt diese interkulturellen Waldorfschulen, es gibt die Waldorfschulen, die sich in heutige gesellschaftliche Themen wirklich einbringen, aktiv einbringen und ein zivilgesellschaftliches Verständnis haben und auch verstehen, nur wenn wir für diese Vielfalt und die Zivilgesellschaft eintreten, aktiv eintreten, auf der Ebene Politik, Wissenschaft und zivilgesellschaftliche Debatten, dann schützen wir das, was im Grunde diese Schulen überhaupt erst möglich macht. Ne? Denn in einem Nationalzentralismus haben Waldorfschulen wenig Chancen.
Ja, total, klar. Nee, das, dank dieser interkulturellen Schule gibt es auch ein bisschen Hoffnung.
Ja.
Wir wissen alle, Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft, und
ja,
da frage ich mich, oder wollte ich auf jeden Fall von dir auch nochmal hören, welche Rolle sollte deiner Meinung nach der Geschichtsunterricht in einer solchen Gesellschaft spielen? Wie kann er helfen, Vorurteile abzubauen und den kulturellen Dialog zu fördern?
Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich im Grunde mit diesen modernen Kosmopoliten sympathisiere, die also diese Ebene menschheitlicher Kosmopolitismus, also ein Weltbürger zu sein, mit diesem zugehörig in nationalen oder regionalen Kulturen sein, verbinden. Und jetzt habe ich eine inzwischen emeritierte Kollegin, Bärbel Völkel, die hat folgenden Gedanken entwickelt zur Einwanderungsgesellschaft. Entweder diese Gesellschaft versteht sich als eine geschlossene kulturelle Identität, und alle, die kommen, die dann noch kommen können und dürfen, haben sich anzupassen, man nennt das dann zu integrieren, und den Kanon und auch die geschichtlichen Narrative, die hier sich etabliert haben, müssen sie mindestens gut kennen und sich im günstigen Fall damit identifizieren. Dann hat man also eine nationale Gesellschaft.
Integration. Ja.
Genau, das nennt man Integration. Und ja, Bärbel Völkel hat diesen Integrationsbegriff immer kritisch gesehen, übrigens auch in Hinsicht auf Gehandicapte und alles, und hat einen Inklusionsbegriff immer in den Mittelpunkt gestellt. Und auf diese Frage jetzt der Interkulturalität hat sie den Vorschlag, man muss im Grunde die nationale Identität der Bundesrepublik Deutschland so definieren, dass man sagt, die, die hier sind und hier leben, bilden zusammen die Gesellschaft. Und man muss sich dafür nicht qualifizieren, sondern man gehört dazu. Mhm. Daraus ergibt sich aber, dass man überhaupt in dem kulturellen Bereich nicht mehr darauf setzt, dass Bildung die Vermittlung bestimmter Erklärungen und Narrative bedeutet, sondern dass die Narrative im Individuum ausgehandelt werden, das Individuum also in der Schule die Fähigkeit bekommen muss, mit anderem mit Fremden, mit Neuem in Beziehung treten zu können. Jetzt könnte man wieder diese drei Ebenen der Identität reinnehmen. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber ganz einfacher gesagt ist dieses: In der Schule muss der Lernort und der Übort sein, wo man Beziehungen lernt herzustellen. Und in der Geschichte bedeutet das, einen Geschichtsunterricht über Kulturgeschichte so zu machen, dass ich die Menschen verschiedenster Hintergründe und Herkünfte dazu in Beziehung setzen können und lernen, ihre Positionen anzureichern, zu reflektieren und auszuhandeln. Nicht mit dem Ziel, dass wir am Schluss mit einer Geschichte rausgehen, sondern mit unseren Geschichten. Aber diese Geschichten treten in Beziehung, in Dialog und bleiben verschieden, aber im günstigsten Fall individueller reflektiert und bewusster. Und das ist eigentlich meine Vision, das nenne ich dialogische Geschichte. Und die Hauptanregung habe ich hier wirklich von Bärbel Völkel übernommen. Und das wäre ein Nationalitätenbegriff, der sagt, naja, wer ist heute Kölnerin und Kölner oder Hamburgerin und Hamburger und so weiter, ne? Das sind die, die dort leben. Und diese urbane Identität brauchen wir eigentlich als nationale Identität.
Ja.
Mit dem Ungemütlichen, dass es tatsächlich Wertekonflikte gibt. Da gibt es Menschen, die von ihrem Herkunft und Hintergrund tief homophob zum Beispiel sind. Mhm. Die treffen jetzt auf offene Genderverständnisse. Und das ist nicht so, dass ich sagen kann, aha, die muss ich jetzt alle sozusagen okkupieren, die müssen auch alle, sondern ich muss erstmal akzeptieren, die haben ihre verschiedenen Haltungen.
Ja, klar.
Aber ich muss in Schule dafür sorgen, dass sie lernen, sich zuzuhören, sich nicht zu beschimpfen, nicht auszugrenzen, nicht Parallelgesellschaften bilden, sondern in Berührung kommen, in Beziehung kommen. Und das bedeutet, es ist risikoreich, es ist konfliktreich, es bleibt divers. Und das Gespräch ist als solches wertvoll, aber nicht, um ein gemeinsames Ergebnis zu sichern. Das ist meine Idee davon und die ist natürlich schwierig, weil sie kollidiert auch mit einem traditionellen schulischen Bildungsverständnis.
Jetzt abschließend, inwieweit siehst du den Geschichtsunterricht als zentrales Instrument für die politische Bildung? Kann ein reformierter Geschichtsunterricht helfen, SchülerInnen zu einem reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit Demokratie zu befähigen?
Ich würde sagen, in diesem Sinne ja, eindeutig ja. Denn es ist doch auch absurd, die kulturelle Ebene Demokratie mit der nationalen kulturellen Ebene so zu verschmelzen, dass ich sie in einen gemeinsamen Container packe. Und dann sind Deutsche, die deutsch geboren und Abkömmlinge und so weiter sind, auch automatisch die richtigen Demokraten und so weiter. Das ist absurd, ne? Demokratie ist eine Haltung, die ist auch konfliktreich und die ist alles andere wie geschlossen. Und die bedeutet die Fähigkeit, im Grunde an Diskursen teilnehmen zu können, vorzukommen, sich in Beziehung setzen können oder auch zu verweigern. Auch das ist übrigens legitim. Ja, diese ganze Palette brauche ich im Grunde. Und dieses Verständnis, was ich deswegen sage, gerade im kulturwissenschaftlichen Bereich, im kulturgeschichtlichen Bereich, was ich da entwickeln kann, ist hochpolitisch. Ist nicht der Politikgeschichte entgegengesetzt, aber es ist mehr ein Fähigkeitenansatz wie ein Wissenserwerb. Wissen brauche ich, um mich zu orientieren. Aber die Fähigkeit, damit mit der Welt zu mir selbst und anderen in Beziehung zu treten, das ist etwas, das bedeutet Bildung. Und das ist für mich ein Zentralanliegen einer Pädagogik, die sagt, ich begleite Individuation in Beziehung zur umgebenden Welt. Und das ist Waldorfpädagogik. Unter anderem, aber auch ohne Alleinvertretungsanspruch, ne?
Vielen Dank, Michael, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Danke für die Einblicke, wie die Waldorfpädagogik in den kommenden Jahren auf globale Herausforderungen reagieren kann. Ich hoffe, es kommen mehr Projekte wie das Forum Geschichte, die eine Brücke zwischen Tradition und Modernisierung schlagen.
Gerne.
Das war's mit Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ein Dank geht auch an euch, liebe ZuhörerInnen, für eure Treue und eure hilfreichen Anregungen. Ich freue mich weiterhin darüber. Empfehlt gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform eurer Wahl. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt es gleich nach und verpasst keine weiteren Episoden. Ihr findet uns übrigens auch auf Facebook oder Instagram. Die Links zum Folgen findet ihr in den Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge, Gästeempfehlungen etc. Das sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bund der Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in die Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.